Herzlich willkommen zum Box-Podcast Nummer 99. Mein Name ist der Tommy. Muted. Heute zu Gast der Oleg, der Manu,
hallo,
der Eugen,
servus Männer,
und der Jan. Activated.
Hallo.
Wir machen einen Rückblick und eine Vorschau und reden dann vielleicht noch ein bisschen über neue News. Dann beginnen wir mit dem Rückblick am 28.11., das war der Freitag, da fand ja zu unserer Abendstunde die Card aus Moskau. Da war der Hauptkampf Ruslan Provatnikov gegen José Luis Castillo. Der Oleg hat sich die Veranstaltung natürlich angeschaut als Russe und würde gerne von dir wissen, wie hast du deinen Landsmann Provatnikov gesehen?
Ja gut, was will man zu dem Kampf groß sagen? War ja schon eine Farce, hat man alles schon gewusst, bevor das Ding überhaupt gelaufen ist, und dementsprechend war es dann auch super einseitig, ne? Aber der Castillo hat trotzdem zumindest in den ersten Runden noch gut mit dem Jab getroffen, war dann aber, ja, war eigentlich chancenlos, und das hat man ja auch erwartet. Im Matchmaking wurde ja schon alles gesagt, das ist, will man eigentlich nicht sehen. Die Card war auch generell, die fand ich ein bisschen sonderbar, also von Carlos Gomez ist ja schwer K.O. gegangen nach 22 Sekunden. Das war vielleicht noch, also zumindest für den einen oder anderen ist das bestimmt sehenswert. Dann hatte auf der Card Chakiev geboxt, den fand ich nicht so prall. Hatte in den ersten Runden gegen seinen Gegner doch erhebliche Probleme. Ja, und dann gab es halt noch diesen Einlagenkampf da von Mickey Rourke, war auch an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Und gepaart mit diesem wirklich unwürdigen Hauptkampf kam dann am Ende eine Veranstaltung raus, die man sich hätte gut sparen können.
Ja, denke ich auch. So eine typische Veranstaltung, wie man sie leider häufig in Russland sieht. Ne?
Ja. Also ich hatte am Freitag war das, hatte ich nichts Besseres zu tun, habe dann halt mal ein bisschen mitgeschaut so nebenher, und ja, war halt nichts Tolles, und das konnte man ja auch so erwarten. Ja. Das nicht. Also ich brauche das nicht, das ist auch nicht unbedingt gut für einen Sport, wenn so jemand wie Provatnikov gegen einen total schotten Mann wie Castillo antritt. Was sollen diese Kämpfe bitte? Also ich kann mir das nicht erklären, also sportlich ist es total uninteressant, dass man sich halt so einen Mann nochmal in den Ring stellt, weiß ich nicht.
Das gleiche gilt halt für den Kutyaschow, ne, gegen Gomez. So. Das ist
ja, halt... ja, genau, dasselbe Prinzip. Wobei man bei Gomez ja nicht genau wusste, wie fertig ist der jetzt. Ja. Aber ja, war dann am Ende dann halt doch nichts mit dem Angriff im Cruisergewicht. Ich hoffe mal, dass er jetzt seine Karriere beendet. Aber gut, bei Castillo, ich meine, der war ja schon eigentlich lange weg vom Fenster.
Der war gegen Ricky Hatton schon Shot.
Ja, der war damals schon 2007. Shot, richtig. Der war damals schon Shot, und was soll dieser Kampf?
Ja, die Ansetzung verstehe ich auch nicht. Castillo hat es halt gemacht wegen Geld.
Ja, klar. Aber warum holt man so jemanden? Also ich verstehe das nicht. Der Name ist ja jetzt auch nicht mehr so groß. Ne? Also du weißt ja, wenn du dich mit Boxen ein bisschen auskennst, was du von Castillo jetzt noch zu erwarten hast.
Ja gut, es gibt wenig Insider im Boxen, muss man sagen. Ne? Ich meine, das Main-Publikum so ist halt ziemlich unwissend und fällt immer wieder auf die ja, News oder was weiß ich, was die Medien so berichten, rein. Und im Endeffekt wird der Typ dann wahrscheinlich so als halbe Legende noch verkauft und ja, stellt für Provatnikov einen leichten Sieg dar. Und deswegen holt man wahrscheinlich so einen Mann nochmal ran, denke ich.
Ja. Du hast ja schon gesehen, also dass der, also wie limitiert Provatnikov ist, hast du in dem Kampf schon gesehen. Also ich meine, egal wie schlecht der Castillo jetzt war, also es hat dann immer noch gereicht, um Provatnikov halt im Vorwärtsgang halt ein paar Jabs reinzuhauen. Aber am Ende, also du hast schon recht, man verkauft das natürlich ja so ein, wie damals mit Rachman und so, ne, wie bei Klitschko, ne, der vor x Jahren mal Lewis K.O. geschlagen und so. Ja, es funktioniert halt, ne? Aber sportlich, jetzt aus sportlicher Sicht ist so ein Kampf für Provatnikov eigentlich total. Ja, sinnlos.
Weiß ja, sportlichen Wert hat es nicht, aber es geht ja wahrscheinlich nur
ums Geld, ja.
Nach 95 oder ja, zu 95% nur ums Geld. Genau, es ist das gleiche, richtig, wie jetzt, wenn Shane Briggs gegen Klitschko kämpft. ich denke mal, ja, 90% der Leute denken wahrscheinlich wirklich oder glauben dann, dass Briggs noch ein gefährlicher Gegner ist. Ne? Es ist so, leider ist, ja, so ist es. Man kann einfach nur sagen, es ist traurig, aber es gibt einfach wirklich wenige ja, Zuschauer, die wirklich Insider sind. Ne? Das, wie gesagt, wenn da 5 Millionen Leute so einen Klitschko-Kampf einschalten, dann hast du 4,8 Millionen davon sind wahrscheinlich ziemlich unwissend.
Ja, ist halt das gleiche wie bei James Toney oder Roy Jones, ne, wie man es halt leider so häufig
Stimmt.
sieht.
Ja,
Die
da
waren ja auch
ist
schon in
Jones gegen
Russland,
Hook.
ja.
Ja, genau.
Bei der Lebedev, ne? Auch so eine Geschichte.
Und
Aber
kein
gut.
Gegner über 40. Unter 40.
Also der Einlagenkampf von Rourke war dann so die Krönung. Das war halt dann war wirklich hart lächerlich, das Ganze. Stand jetzt, glaube ich, auch heute ein Artikel bei Bild Online, dass es wohl Insider gibt, die behaupten, dass der Gegner gekauft wäre. Darauf wäre ich natürlich nie gekommen.
Das kann ich mir nicht im geringsten
Nein,
vorstellen.
nein, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, ich weiß nicht. Also, wer die Karten nicht gesehen hat, der hat auch nichts verpasst. Lohnt sich überhaupt nicht, da irgendwas nachzuschauen. Es sei denn, man interessiert sich halt für einen K.O. von Gomez, weil der war schon relativ spektakulär. Aber ansonsten war da nichts drauf. Ja.
Ja, wie geht's weiter für Provatnikov? Entsteht vielleicht wieder, ja, Amerika im Fokus für ihn. Hat sich ja damals durch den Kampf gegen Bradley ja einen Namen gemacht. Vielleicht gibt es jetzt diesbezüglich auch ein Rematch gegen Herrera, würde ich gerne sehen. Die haben ja schon einmal gegeneinander gekämpft. Herrera knapp verloren gegen Danny Garcia dieses Jahr. Das wäre vielleicht wieder eine gute Ansetzung. Oder auch Namen wie Henry Lundy könnte ich mir gerne gegen ihn vorstellen. Ja, Victor Postol, weiß jetzt auch nicht, wie es mit ihm weitergeht. Ich glaube, Garcia muss jetzt gegen Postol Pflicht verteidigen, aber es sind einige gute Namen so im Raum. Auch Peterson. Das sind halt Leute, die wo halt auch nur im Saft stehen und dagegenhalten können. Ja, selbst Sir Ricky Burns, obwohl der jetzt eigentlich gegen Provatnikov doch eher chancenlos ist, würde ich lieber in so einem Kampf sehen wie José Luis Castillo, der überhaupt in keinem Kampf mehr eigentlich was verloren hat. Nicht nur gegen Provatnikov, der hat überhaupt im Ring nichts mehr verloren.
Ja, richtig, aber jetzt 41 der Mann, ne? Also, weiß nicht. Weiß nicht, was sowas soll.
Ja, da kommen, kannst du das ganz genau beobachten. Hat er 3, 4 Kämpfe wieder drinnen, wo er dann
Richtig, ja.
gewinnt. Und dann liest sich das gar nicht so schlimm raus.
Aber gegen was für Gegner, ne?
Ja,
Das ist
klar.
halt, ist immer dasselbe Prinzip bei Briggs auch. Die kämpfen dann gegen Leute, die halt, also gegen Journeyman, ne? Und hauen die dann halt noch weg und dann erhoffen sie sich dann nochmal einen richtigen Money Shot, ne?
Ja,
Das ist
das hat er ja
halt.
jetzt schon zweimal oder dreimal erreicht.
Ja. Also ich weiß nicht, ich bin,
Sein
weiß
Sohn
ich.
ist ja auch Profi, ne? Weiß nicht, ob ihr das wusstet. José Luis Castillo Jr. hat mittlerweile auch schon einen Kampf verloren. Ist nicht so schlecht. Ich habe mit denen mal ein wenig geschrieben gehabt und der war eigentlich auch nur der Überzeugung, dass sein Vater noch was reißen kann in der Profiszene. Aber naja. Nee, 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 da muss man halt leider das aus realer Sicht betrachten und einfach sagen, das ist nichts mehr für den. Ist ja nicht der Einzige, muss man ja ganz klar sagen. Aber es ist halt einer mit der, die wo halt so bergab, also die wo so Schott sind, das ist vielleicht Pound for Pound der Schott ist der so von den früheren guten Kämpfern.
Ja, gut, James Toney ist schon, finde ich,
Ja, aber
unerreicht.
der geht in der K.O. ständig.
Da könnten wir doch auch mal eine Pound-for-Pound-Liste machen, der schaut, ist ein noch aktiven Boxer.
Ja, das wäre auf jeden Fall eine interessante Fingerübung.
Aber gut, das dürfen die in Russland nicht hören, sonst wissen die gleich, wenn die jetzt nächstes verpflichten.
Ja, komm, das ist doch schon grausam
Dann kommen wir
hier.
mal auf den. Gehen wir noch ein bisschen ein. Der Gegner von Juan Carlos Gomez. Dmitri
Kudryashov.
Kudryashov, genau. Alles klar. Ist jetzt halt natürlich durch den Sieg bekannter. Was würdet ihr ihnen zutrauen? Kann man da vielleicht jetzt einen Kampf gegen Shakiev machen?
Ja, gute
Tja.
Frage, ne? Das ist auch als Amateur ziemlich unbeschrieben. Das Blatt jetzt die großen Siege noch nicht drin. Der K.O. gegen Gomez war eindrucksvoll, aber Ja, mal schauen, ne? Vielleicht machen die irgendwas Innerrussisches irgendwie gegen Lebedev oder Drozd oder so. Das wäre sicherlich interessant, aber ich weiß nicht, wie gut der Typ wirklich ist. Ich denke, werden wir ihn in Zukunft sehen, aber schlecht sah es auf keinen Fall aus.
Ja, auch nicht den schlechtesten Rekord bisher, ne? Also schon was hergeboxt an Aufbaugegnern, die jetzt nicht so verheerend schlecht sind, wie
Richtig,
man
und
das.
Gomez muss man trotzdem erstmal so zerstören, ne?
Ja, das war aber, also ich weiß nicht, war schon skeptisch. Also nach diesem Cruisergewichts-Comeback von Gomez, da habe ich ihm schon nicht so viel zugetraut und das ist irgendwie schon gemerkt, so in den ersten Sekunden. Also eigentlich, ich meine, der Kampf hat ja nur 22 Sekunden gedauert. Aber du hast das schon ganz am Anfang gemerkt, dass da irgendwie nichts ist, weißt du, da ist nichts mehr bei Gomez. Und dass jetzt ein Sieg ist, der so viel wert ist gegen einen Mann, der wahrscheinlich Ultra-Schrott ist. Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, Gomez hat auch nicht so motiviert ausgesehen, er hat ja das Gewicht nicht gebracht, ne?
Wie viel war denn schwerer?
Was
Vier
weiß ich jetzt
Pounds?
nicht.
Okay.
Er war auf jeden Fall schwerer. Aber wie viel genau, weiß ich jetzt nicht.
Möglicherweise ist er auch geschickt eingekauft worden, der Gomez, oder? Könnte ja auch gut sein, weil ich meine, wenn man ehrlich ist, der ist alt, verbraucht. Er weiß, denke ich mal, auch selbst einzuschätzen, dass er ja wahrscheinlich keine Ambition mehr hat, irgendwie um eine Weltmeisterschaft zu kämpfen, geschweige denn eine zu gewinnen. Und wenn man da vielleicht ein gutes Angebot aus Russland bekommt, um sich vielleicht direkt hinzulegen, könnte man da vielleicht auch annehmen, weil ich kann mir eigentlich nicht so vorstellen, auch wenn man, ja, sage ich mal schon, ich sag mal nicht mehr bei 100% ist es vielleicht, ist nett ausgedrückt, bei Gomez wird wahrscheinlich nur noch 40% oder 50% sein von dem, was er mal drauf hatte, aber dass er dann direkt nach 22 Sekunden durch eine
90,
Hand
90,7 hat er gehabt, ein Kilo.
ja, dass er dann halt direkt runtergeht und direkt, ja, dass der Kampf sofort zu Ende ist. Ich meine, so schlecht ist er dann vielleicht auch nicht. Also gut, kann natürlich auch sein, dass es halt, ich bin ja vielleicht immer ein bisschen auch zu skeptisch, aber ist vielleicht eine Idee eventuell, weil ich sag mal so, Gomez braucht ja auch Kohle und wenn ich mir den Kampf so angucke und wie gesagt, er bringt das Limit nicht. Und wenn das, ja, wenn man, ich meine, das ist vielleicht noch vielleicht die letzte Chance für ihn so, ne? Oder es war die letzte Chance und dann, wenn er nicht mehr das Limit bringen kann, muss man sich eventuell, und dann, ja, wie gesagt, nach 22 Sekunden der Kampf beendet ist, muss man sich eventuell Gedanken machen, wie es dazu kommen konnte und keine Ahnung, vielleicht ist da ja irgendwas auch im Hintergrund gelaufen, was denkt ihr da, oder meint ihr, das war einfach, ist einfach nur noch faul und geht einfach nach 22 Sekunden K.O.? Ich meine, er braucht auch gar nicht mehr boxen, oder? Wenn er sowieso keine Einstellung mehr zum Boxen hat, dann kann es ja auch direkt lassen.
Also ich glaube nicht, dass da irgendwas im Hintergrund gelaufen ist. Dazu war der K.O. einfach zu hart. Also er war schon gut weg. Ja, und er hat auch, ich weiß nicht, so die Punch Resistance, wie man das so schön sagt, Neudeutsch, war einfach nicht da. Das hast du schon irgendwie gemerkt mit dem ersten Schlag von Kudryashov. Und ja, also ich denke einfach, dass die Tage des Gomez gezählt sind und ja, das war jetzt sozusagen die offizielle Staffelübergabe an einen jungen, aufstrebenden Mann, der wahrscheinlich in den nächsten Kämpfen nicht gegen Chakiev boxen wird, weil er dafür einfach zu gefährlich ist. Ja, und zu Gomez, ich weiß nicht, also ich denke einfach, den Kampf angenommen, weil er scharf aufs Geld war, wie jeder Profi eigentlich. Und dann, ja. Aber sportlich ist da nichts mehr. Also war wahrscheinlich auch schon seit Ewigkeiten nichts mehr da bei Gomez und nur waren die Gegner halt nicht gut genug, um das zu zeigen.
Denke ich auch.
Endzwut gegen Bakurin SD erboxt, die wahrscheinlich auch höchst umstritten ist, ne? Also, ja, da ist einfach nichts mehr. Es ist schade, weil er eigentlich ein richtig, richtig guter Boxer war. Aber man muss halt auch mal Realitäten akzeptieren und eingestehen, dass es halt besser ist, die Karriere zu beenden.
War
Danke
Gomez,
sehr.
eurer Meinung nach gegen Vitali Klitschko damals noch bei 100% oder war der damals schon nicht mehr so, wie er mal war?
Gut, ich meine, ist schwierig, ne? Also Cruisergewicht und Schwergewicht kann man ja nicht jetzt 1:1 übertragen. Also im Cruisergewicht war er noch mal, denke ich, ein oder zwei Klassen stärker. Im Schwergewicht war er ja oft untrainiert und kann ich auch trainingsfaul, aber das weiß man ja nicht.
Ja, der war gar nichts mehr davon da, wenn man ihn früher gesehen
Also,
hat und heute.
Im Cruisergewicht war das schon ein richtig starker Mann. Im Schwergewicht konnte halt noch oben
Selbst die
mithalten, ne?
Niederlage gegen Daniel Wilson, das hast du eigentlich gewusst.
Ist schade, ne? Also ich habe den immer gern gesehen.
Ja, aber vor 10 Jahren, ne? Oder 15.
Ja, im Schwergewicht fand ich ihn auch nicht so schlecht, ja, aber das halt gemerkt, dass er irgendwie, dass es nicht so seine natürliche Gewichtsklasse ist, ne?
So.
Dann würde ich sagen, schließen wir Russland, gehen nach England.
Ist schöner, schöner da, ne? Ist schöner da.
Ja.
Was gab's denn da
Da
in
fand
England?
der Hauptkampf zwischen Derek Chisora und Tyson Fury statt. Ich würde sagen, alle Kämpfe von der Karte besprechen wir nicht. Gehen wir noch auf Billy Joe Saunders gegen Chris Eubank Jr. ein.
Ja.
Ja, dann frage ich jetzt einmal allgemein in die Runde. Alle haben den Kampf gesehen, gehe ich einmal davon aus. Dann würde ich jetzt zuallererst einmal vom Jan hören, wie war deine
Microphone
Scorecard?
activated.
Meine Scorecard war relativ eng, knapp für einen Eubank Junior.
Okay.
Allerdings gab es ganz, ganz viele Runden, die man jedem geben konnte. Und ich denke, am Ende kann man mit dem Urteil, was dann ja war, ist mit einer Split Decision ausgegangen, für einen Saunders, und das ist absolut akzeptabel bei der Karte gewesen. Es war ganz eng, war ein Kampf auf einem Niveau, der richtig Spaß gemacht hat.
Ja, Imano?
Ja, also ich persönlich hatte es unentschieden gehabt. Man muss aber auch dazu sagen, wenn ich mir den Kampf jetzt noch ein zweites Mal angucken würde, dann hätte ich es wahrscheinlich eher für Saunders, weil man muss schon eingestehen, der Eubank hat in den ersten Runden, ich glaube, bis zur fünften eigentlich rein gar nichts ge gezeigt. Also wirklich überhaupt nichts getan. Und Saunders hatte es schon zumindest gelegentlich mal einen guten Jab, war technisch besser, hat die bessere Beinarbeit, die bessere Defensivbewegung,
Microphone muted.
hat eigentlich so vom Skillset, ja, all das, was Eubank nicht hatte. Eubank hatte im Prinzip nur eins, sein Punch, und hat versucht halt mit jedem Schlag Saunders ja, anzunocken oder auszunocken. Und ja, so einen Kampf zu führen und den dann nach Punkten gewinnen zu wollen, ist natürlich absurd. Also mit so einer Kampfesführung kannst du eigentlich nach Punkten nicht gewinnen. Es sei denn, der Gegner macht eigentlich überhaupt gar nichts. Und ja, in dem Fall war es dann halt ab der sechsten Runde auch so. Saunders hatte irgendwie, ich weiß nicht, er hatte ein bisschen mit der Kondition zu kämpfen. Ich weiß nicht, was da los war. Auf jeden Fall hat er nach nur 4, 5 Runden die Arbeit dann auch fast komplett eingestellt. Und dann konnte Eubank im Prinzip, obwohl er eigentlich kaum was getroffen hat, ne? Ich meine, er hatte ab und zu mal eine harte Hand drin, so pro Runde vielleicht eine im Schnitt. Aber ansonsten, da flog fast alles vorbei, und Saunders konnte es auch gut vermeiden. Mit guten Defensivbewegungen hat er eigentlich kaum Treffer von Eubank zugelassen, und dementsprechend würde ich sagen, über den ganzen Kampf gesehen, die Punch-Stats sind und Trefferstatistiken, ich weiß jetzt nicht genau, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, beziehungsweise habe es auch gar nicht in Erfahrung gebracht, aber so rein vom Gefühl her müsste Saunders eigentlich sehr, sehr viele klare, deutliche Treffer mehr haben. Zumindest in den Anfangsrunden. Und Eubank insgesamt, wie viele Treffer hat er gehabt? Gefühlt vielleicht 15, 16, 17, 18, so im Dreh, die gut waren, die man wirklich werten konnte, ne? Ab und zu mal ein Bodyshot und so, aber da war im Endeffekt wirklich sehr, sehr wenig. Und da muss ich sagen, unterm Strich geht es dann doch eher in Ordnung, dass Saunders das gewonnen hat, weil er einfach vom Skillset her der komplettere Mann ist.
Wie war denn
Ja.
deine Scorecard nach dem Kampf?
Also ich hatte es nach dem Kaffee gerade gesagt, am Anfang unentschieden hat es gehabt.
114, 114.
Ja, genau. Und aber wie gesagt, wenn ich es mir noch ein zweites Mal angucken würde, denke ich, hätte ich es dann für Saunders knapp. Also wie gesagt, Eubank im Endeffekt viel zu, ja, monoton, ne? Du kannst nicht mit jedem Schlag versuchen, den Gegner auszunocken. Also kannst du schon. Ich meine, gut, vielleicht war es ja, Philosophie in dem Kampf oder sein Gameplan, halt vorzeitig zu gewinnen. Dann kann man das natürlich so machen, aber man kann natürlich dann nicht davon ausgehen, dass man einen Kampf über die Punkte gewinnt, wenn man so boxt. Also. Und da muss ich dem Saunders auch ein bisschen, ja, schon einen Vorwurf machen. wenn Gegner so boxt wie Eubank, also hat er unheimlich Lücken angeboten. Jeder Schlag war ja, der kam ja von, weiß ich nicht, von 2-3 Metern in Entfernung geflogen. Da muss man auch in der Lage sein, den Eubank ein bisschen mehr abzukontern. Und dass Saunders ja, wie gesagt, ein sehr gutes Skillset hat, so von den Punches her, von den Konterschlägen auch her, hätte ich mir da einiges mehr erwartet, so auch in den Schlussrunden. Aber wie gesagt, die Luft ist ihm wahrscheinlich auch irgendwie ausgegangen und konnte das dann nicht mehr abrufen. Naja, wie auch immer. War auf jeden Fall ein unterhaltsamer Kampf. Lebte auf jeden Fall noch von einer gewissen Spannung, weil Eubank halt, wie gesagt, jeder Schlag hätte man oder hat man vielleicht gedacht, okay, vielleicht kann er den Saunders hinten raus noch annocken oder ausnocken, aber ja gut, ist nicht passiert. Im Endeffekt, denke ich, ist es vertretbar. So Urteil, Split Decision war eng, ja klar, Saunders, aber der verdiente Sieger, denke ich, und vielleicht kann man ein Rematch machen, wenn sich der Eubank ein bisschen noch verbessert in gewissen Punkten und ja, hat jetzt einiges an Erfahrung auch gewonnen durch den Kampf. Vielleicht mit einem anderen Gameplan in den Kampf geht, im Rückkampf, kann er den Saunders auf jeden Fall auch nach Punkte schlagen. Ist es möglich, aber muss auf jeden Fall noch ein bisschen was verändern, so in seiner Kampfesführung.
Okay, dann Oleg.
Ja, ich weiß nicht, also wahrscheinlich meine Scorecard. Ich hatte es, glaube ich, mit 115, 113 für Eubank, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe es leider nicht aufgeschrieben. Ja. Aber ich glaube, jetzt im Nachhinein, wenn ich über den Kampf nachdenke, glaube ich auch, dass man den eher, also wenn man jetzt Runde für Runde wertet, würde ich ihn eher Saunders geben. Aber mein Eindruck nach dem Kampf, der unmittelbar danach war, dass Eubank eigentlich wieder gefühlte Sieger, also zumindest für mich, ausgesehen hat. Und ja, also es war eigentlich ein recht ansehnlicher Kampf von Anbetracht dessen, dass beide noch relativ unerfahren sind. Und meinen Augen hat halt Eubank vor allem in der ersten Kampfhälfte das Ding hergeschenkt, weil er einfach zu passiv war, zu sehr abgewartet hat. Und ja, also im Großen und Ganzen war es ein ansehnlicher Kampf und ich würde auch gerne einen Rückkampf sehen. Ich kann mir vorstellen, dass Eubank dann wahrscheinlich den Rückkampf gewinnt, weil er, wie gesagt, in meinen Augen schon angedeutet hat, dass er mit seiner Entwicklung noch nicht am Ende ist. Und bei Saunders hatte ich schon eher das Gefühl, dass er halt schon relativ fertig ist als Boxer und dass da einfach nicht mehr so viel Luft nach oben ist.
Ja, das denke ich auch. Gerade weil er auch eine riesen Amateur-Erfahrung hat. Ne? Und von daher ist
gleichbleibende Stil so, ne?
Ja, richtig. Ja, genau. Da ist, wie gesagt, das Zenit so ziemlich ausgereizt. Und ja, genau. Ich denke, das Skillset, das ist zwar ganz gut, was er hat, aber viel Entwicklung sehe ich da auch nicht mehr.
Ja. Eugen?
Ja, also ich hatte den Kampf mitgescored. Ich hatte Eubank mit einer Runde vorne. Allerdings habe ich Runde 4 und 5 ziemlich eng gesehen. Also ich habe die Draw gegeben. Und ich denke, wenn man die Runden gibt, der gewinnt dann. Also ich weiß nicht, also wenn man die beiden Saunders gibt, dann gewinnt auch Saunders, weil die beiden Runden waren echt eng. Und ich war echt unschlüssig, wem ich die geben soll. Und insgesamt denke ich, ja, mir auch wie Oleg, dass ich Eubank so leicht vorne hatte. Vielleicht kam es auch daher, weil er einfach hinten heraus der bessere Mann war. Aber insgesamt ist es natürlich kein Skandalurteil oder so. Es ist ein enger Kampf und ich denke, das ist so vertretbar, das Urteil.
Welchen Niveau seht ihr beide? Wir sind auf einem ziemlich ähnlichen Niveau, aber welchen Niveau im Mittelgewicht? Was traut ihr speziell Saunders zu? Gegen zum Beispiel einen Danny Jacobs. Golovkin lassen wir jetzt mal außen vor. Danny Jacobs zum Beispiel oder gegen die Leute, gegen die Top-Leute vom Mittelgewicht, Imano?
Ja, gegen die absoluten Top-Leute ist natürlich schon noch ein bisschen Entwicklungspotenzial vonnöten. Besonders natürlich bei Eubank. Ne? Ist klar, dass er hat natürlich auch nicht den Amateur-Background, er lebt ein bisschen von der Legacy vom Vater. Ich denke, der Kampf, der war auf jeden Fall ganz, ganz wichtig für ihn. Er ist vielleicht einen Schritt weitergekommen schon, weil er jetzt gemerkt hat, er kann nicht jeden nach Belieben einfach so mit seinen Schwingern ausnocken und muss im Training halt gucken, dass er da auch andere Strategien entwickelt und andere Kampfesführungen, wenn er das schafft. Was ich ihm zutraue, ist sehr jung, sehr unerfahren noch. Dann kann er auf jeden Fall schon mit Sicherheit mal sich vielleicht sogar einen Titel holen. So, ich traue ihm das grundsätzlich zu. Aber wie gesagt, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Also Stand heute wird er natürlich gegen keinen der oberen oder Weltmeister-Champs eine, sag ich mal, realistische Siegeschance haben. Sicherlich hat er durch seinen Punch immer die Möglichkeit, jemanden auszunocken. Die Chance, die hat er immer in jedem Kampf, aber wie gesagt, die Skillsets der Champs sind halt auch meistens dann so gut, dass man solche Schwinger dann schon irgendwie vermeiden kann. Und ja, also Saunders ist natürlich vom Skillset ein sehr, sehr schon breit aufgestellter Boxer. Ne? Hat eigentlich alles, was man braucht. Hat eine sehr gute Defensive, hat eine gute Führhand, variable Schläge. Das Einzige, was bei ihm so ein bisschen mir fehlt, ist die Workrate. Und ich habe auch irgendwie Zweifel, dass Power und die Kondition auch. Ne? Also der Kampf war ja jetzt nicht wirklich vom hohen Tempo bestimmt so. Ne? Also die ersten 6 Runden, die waren, sagen wir mal, auf dem durchschnittlichen Level, würde ich sagen. Das war jetzt kein allzu hohes Tempo, aber auch nicht allzu gering. Es war halt ein ganz normaler Kampf. Und da Saunders wirklich so ab der 6., 7. Runde fast gar nichts mehr gemacht hat und ausschließlich die Schläge nur noch vermieden hat von Eubank, hatte ich das Gefühl, dass da konditionell auf jeden Fall Luft nach oben ist. Also wenn er da es nicht mehr schaffen sollte, noch einen Schritt weiter zu gehen. Und wie gesagt, gegen die Elite muss man halt wahrscheinlich auch noch einen Tick mehr machen, um erfolgreich zu sein. Gerade weil ihm ja auch die Power fehlt. Das heißt, ausnocken wird er die meisten halt nicht. Und dann muss er aber die Punkte gewinnen. Und das ist natürlich dann schon schwierig, wenn du halt so wenig machst. Da braucht er auf jeden Fall noch ein bisschen was, mehr Kondition und mehr Workrate. Und wenn er das hinkriegen sollte, ist natürlich auch für ihn bestimmt mal ein Sieg gegen eine der größeren Leute in der Gewichtsklasse möglich. Aber auch wenn ich jetzt Stand heute sehe und sagen wir mal, er würde sich jetzt da keine der Sachen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, noch verbessern, wie gesagt, hauptsächlich bezüglich auf die Kondition und Workrate, dann wird es natürlich auch schwierig für ihn, ist ganz klar. Er hat mal eine super Defensive, kann viel vermeiden, aber wenn du halt selbst dann nicht genügend Treffer setzt, ist natürlich auch immer schwierig. Aber gut, das Skillset hat er. Er kann jeden Kampf auf jeden Fall aufgrund seiner guten Defensive knapp halten und ich würde ihm Stand heute auf jeden Fall immer größere Siegeschancen im Kampf geben als Eubank, weil das, was er gezeigt hat, sieht zwar ganz nett aus, ist halt auch hübsch und hat einen guten Action-Grad, so wenn jeder Schlag halt ein K.O.-Schlag ist und die Punches immer fliegen siehst. Aber klar, es ist gegen so absolute Top-Leute natürlich schwierig mit so Kampfesführung irgendwie dann auch den K.O. zu setzen, weil man sagt ja auch immer in der Boxszene, ein K.O. kommt von alleine aus dem Kampf heraus, aber den kannst du nicht erzwingen. Zumindest nicht auf dem Top-Level. Damit kannst du Journeymans vielleicht ausnocken, aber wenn es dann um den Titel geht, dann ist die Kampfesführung einfach etwas zu wenig. Aber wie gesagt, sind beides junge Kerle. Ich traue denen auf jeden Fall noch eine gewisse Entwicklung zu, besonders Eubank auf jeden Fall, das Potenzial da. Und warten wir das noch 1-2 Jährchen ab. Ich denke, er wird noch ein paar Kämpfe brauchen. Und wie gesagt, sofern er sich da ein Schrittchen weiterentwickelt, ist da auf jeden Fall einiges noch drin.
Ja, richtig.
Vor allem das Mittelgewicht ist jetzt auch nicht so stark, so in der Breite da oben. Und ich denke, das gibt schon den einen oder anderen, den er da vorne schlagen kann. Aber ich denke, Saunders wird irgendwie, keine Ahnung, irgendwo Platz, keine Ahnung, 8 bis 20 irgendwo rumschwimmen, je nach Matchup und je nach Austragungsort. England bietet da natürlich gewisse Vorteile und da wird er irgendwo einzuordnen sein wahrscheinlich.
Kommen wir zum Hauptkampf. Derek Chisora gegen Tyson Fury. Ich gebe einfach mal an Oleg weiter. Oleg, deine Eindrücke jetzt nach dem Kampf.
Ja, der Kampf war, glaube ich, ist gar nicht so gut angekommen, wenn man sich das so die Reaktion darauf ansieht, weil er sehr einseitig gewesen ist. Und das lag vor allem an Tyson Fury. Also zumindest in meinen Augen. Er hat das sehr, sehr gut gemacht. Sehr gut Chisora auf Distanz gehalten. Ja. Gleich einigen aufgefallen, dass Fury in einer anderen Auslage geboxt hat. Genau darum. Also es ging ihm genau darum, um Chisora permanent mit dem Jab zu beschäftigen und so. Und also war halt eine richtig, richtig gute Leistung von Fury, hätte ich so nicht gedacht. Vorfeld hat es wesentlich enger gesehen auf dem Papier und war eigentlich, gibt's an dieser Leistung gar nichts auszusetzen. Also hat sich super bewegt, ist immer schön am Seil einen Schritt rausgegangen, auch hat sich schön gedreht und hat dann Chisora halt nach allen Regeln der Kunst vermöbelt. So dass der in der 10. Runde, glaube ich, war es, rausgenommen wurde. Problem daran, man hätte ihn eigentlich auch schon 2, 3 Runden früher rausnehmen können, wenn nicht sogar müssen, weil er einfach so krass chancenlos war, wie ich das nie im Vorfeld gedacht hätte.
Ja, war schon krass, ne, wie er den dominiert hat, so, ne, und wie smart er das gemacht hat. Also hat mir sehr gut gefallen im Kampf. Ich hätte auch nicht so erwartet, dass der Fury hat mir gefallen. Ich hätte nicht erwartet, dass er den Chisora derart krass dominiert, weil das war ja wirklich Wahnsinn. Ja. Er hätte nicht ansatzweise konnte man darüber nachdenken, ob man Chisora irgendeine Runde gibt. Das war ja einfach die pure Dominanz. Und Chisora so zu schlagen, ist schon auf jeden Fall ein Ausrufezeichen. Das hat er extrem smart gemacht und hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen im Kampf. Und das war zumindest für mich so in dieser Form nicht zu erwarten. Ich meine, Tommy hat es ja gesagt, dass im Grunde das Fury gewinnt, aber so eindeutig, das war schon sehr, sehr beeindruckend, fand ich, der gute Fury.
Ja, das hat ihm halt keiner zugetraut, ne? Also ich glaube, der Schlüssel zum Sieg gestern war, dass er sich halt wirklich den ganzen Kampf über auf eine Marschroute festgelegt hat und die auch bis zum Ende durchgezogen hat. Ich glaube, dass ihm das früher nicht immer gelungen ist und er vor allem in den Kämpfen, denen er am Boden war, zum Beispiel gegen Cunningham oder was weiß ich, gegen wen war er noch am Boden, gegen diesen einen Kanadier da, Pajkic oder so wie er heißt. Also da hast du immer gesehen, irgendwie er verlässt so seine Linie und fängt dann an mitzuschlagen und das hat er ja eigentlich alles gar nicht nötig, weil der Fury trotz seiner Größe halt echt ein richtig guter Boxer ist und das hat er gestern unter Beweis gestellt und ich bin da auch ehrlich gesagt ziemlich froh drum, weil er als Pflichtherausforderer von Klitschko auch gleich ein ganz anderes Match ist als ein Chisora. Also Chisora ist, hast du gestern ganz gut gesehen, gegen so einen großen Mann einfach, weiß nicht, völlig überfordert und das wäre gegen Klitschko auch nicht anders gewesen, also zumindest gegen Wladimir nicht anders gewesen und daher bin ich ganz froh, dass Fury das gemacht hat. Und so gerüchteweise soll das ja noch nicht das Ende sein. Bei Fury soll noch mehr im Tank sein. Und daher bin ich mal gespannt, was da in Zukunft noch kommt. Zumindest hat er gestern gezeigt, dass er auch eine gewisse Ringintelligenz mitbringt und das auch umsetzen kann, wenn es drauf ankommt. Und das ist eigentlich schon eine Menge wert.
Ja, man muss halt immer das Alter bedenken, was Fury hat, ne? Ich finde es sowieso krass, da sind viele immer so krass kritisiert Helden, ja, haben für sein Auftreten etc. Ja, der Mann hat, wie gesagt, in sehr jungen Jahren schon wirklich sehr, sehr gute Leute mittlerweile vor den Fäusten gehabt. Wie gesagt, Chisora auch schon vor einigen Jahren nach Punkten geschlagen, wo er noch halt auch 2, 3 Jahre jünger war als jetzt. Und ich glaube, er ist jetzt 25, der war halt ganz Anfang 20 und hat dann direkt mal einen Top-10-Mann ziemlich souverän auch nach Punkten besiegt. Klar, damals war Chisora etwas verfettet, wenn man es nett ausdrückt, glaube ich, 10 oder 11 Kilo schwerer als im jetzigen Kampf. Und trotzdem, obwohl Chisora jetzt in besserer Form war oder Verfassung war, hat Fury ihn noch viel eindeutiger geschlagen als damals. Und das heißt, es ist ein Entwicklungsprozess zu erkennen, ja, bei Fury. Und das ist das Entscheidende, was ich auch gesehen habe. Wie gesagt, er hatte immer Konzentrationsprobleme, auch in den Kämpfen habe ich das Gefühl, er hat genau die Linie verloren, wie auch gerade angesprochen wurde. Und das hat er jetzt gegen Chisora wirklich eindeutig gezeigt, über den kompletten Kampf hinüber. Keine Konzentrationsschwäche, kein irgendwie sich hinreißen lassen zu irgendwas. Einfach Gameplan von vorne bis hinten durchgezogen, jede Runde gewonnen. Ich glaube, er hat nur einen einzigen Treffer nehmen müssen im ganzen Kampf. Und mit so einer Vorstellung kann man auf jeden Fall sagen, Fury ist auch Stand heute schon ein guter Herausforderer für Klitschko, auch aufgrund seiner Größe. Klitschko hat noch nie so einen großen Mann geboxt. Fury hat Schlagkraft, Fury hat eine gute Beinarbeit, Fury hat einen relativ guten Jab. Er hat eigentlich im Prinzip alle Waffen, die auch ein Klitschko hat. Und er ist noch jünger, unverbrauchter. Er hat noch keine Niederlagen, ist mental voll da. Er fürchtet, denke ich mal, auch keine Leute so wirklich. Ich denke, er wäre wirklich, vielleicht stand heute sogar der gefährlichste Herausforderer, den wir haben. Da würde ich sogar sagen, dass Wilder da mittlerweile, da war ich eigentlich immer anderer Meinung, aber das, was ich gestern gesehen habe, würde ich sagen, ist Fury höher einzustufen als Wilder, weil Wilder bisher einfach er noch nicht ansatzweise auf diesem Level bewiesen hat, ne? Dass er da irgendwie so souverän gewinnen kann gegen Top-10-Mann. Und deswegen denke ich, ja, Fury muss man jetzt erstmal als den gefährlichsten Herausforderer für Klitschko einstufen. Und danach kommt dann vielleicht ein Wilder, aber das wird sich ja dann gegen Steven sowieso zeigen, ob er das dann nun ist oder nicht.
Ja, sehe ich auch so. Also Fury bringt eigentlich ziemlich viel mit auf gerade, also wenn man sich die Größe anguckt, ne, so von 2,6 Meter ist er, glaube ich. Und der, also das ist eigentlich schon ein recht gutes Paket, das er da schnürt, ne. Also er hat In-Fight-Qualitäten, er kann die Distanz kontrollieren, hat eine relativ gute Beinarbeit, hat ein ziemlich gutes Auge. Der Jab gestern, ich meine, er hat gestern eine andere Auslage geboxt, ne. Das ist auch schon mal, finde ich, muss man auch mal erwähnen, ne? Also das ist komplett umgestellt, einfach nur für Chisora. Und es hat funktioniert. Und ja, der Jab kam auch sehr gut, ne? Also man hat es ja im Gesicht von Chisora gesehen, das Auge komplett zugeschwollen. Und ja, man kann natürlich kritisieren, dass er Chisora nicht ausgenockt hat oder nicht früher rausgenommen hat, aber ich meine, das ist auch, denke ich mal, irgendwo dem Umstand geschuldet, dass er da gestern nicht so viel Risiko gehen wollte. Und warum sollte er das auch tun? Für ihn steht so viel auf dem Spiel. Warum sollte er gegen einen immer noch gefährlichen Mann wie Chisora da alle Karten auf den Tisch legen? Und wenn er das Ding locker und bequem nach Hause boxen kann, daher kann ich, wie gesagt, den ganzen Hate oder die ganze Kritik an Fury jetzt überhaupt nicht nachvollziehen.
Ja, das vor allem hat er besser ausgeschaut wie Vitali Klitschko.
Richtig, das kommt ja auch noch dazu. Also man muss das alles schon so im Kontext betrachten. Und was wurde über den Fury in den letzten Jahren alles geschrieben? Ja, er wurde runtergemacht, er wurde kritisiert für sein Auftreten außerhalb des Rings. Man hat ihm irgendwie bescheinigt, dass er irgendwie ein Körperklaus wäre, der sich nicht richtig bewegen könnte. Ja, also das ist halt, weiß nicht, also gestern, das war einfach von vorne bis hinten eine rundum gelungene Vorstellung. Und wenn man jetzt auf dieser Grundlage bleibt, und dann ist er, denke ich mal, locker Top 5 Schwergewichtler der Zeit. Muss man natürlich vorsichtig sein, weil, wie gesagt, ein Kampf reicht natürlich nie aus, um jetzt einen Boxer zu beurteilen, aber das war schon echt richtig, richtig gut.
Ja.
Ja, du hast halt auch eine gewisse Entwicklung gesehen, ne, was ich gerade schon angesprochen habe. Das ist, denke ich mal, wichtig, ne? Wie gesagt, wenn du Chisora wirklich.
Aber was heißt der Entwicklung? Der kann sich halt auf die Gegner wirklich drauf einstellen. Wir haben es ja mit dem Tobias Drews damals schon in unserem Podcast besprochen. Der Tobias Drews hat ja auch gemeint, dass er sich mit vielen englischen Journalisten unterhalten haben und die alle gesagt haben, unterschätzt diesen Fury nicht, der springt halt immer nur so hoch, wie er muss. Ne? Und ich meine, sicherlich kann man sagen, er hat zum Beispiel gegen einen Cunningham scheiße ausgesehen, aber gegen Cunningham kann auch wirklich so keiner glänzen. Ne? Und im Endeffekt hat er Cunningham ausgenockt und das haben wir jetzt auch noch nicht allzu viel geschafft.
Ja, die Herrlichkeit von Cunningham war dann auch nach 3 Runden schon vorbei. Ne? Ich meine, er war ein bisschen unvorsichtig, hat Metzchen gemacht in den ersten 2 Runden, hat dann halt so einen Heumacher kassiert, weil er unkonzentriert war und den Gegner lächerlich machen wollte und weil er den vielleicht auch gar nicht wirklich ernst genommen hat. So, ne? Ich meine, du siehst ja, wenn er einen Gegner ernst nimmt, wie zum Beispiel dann auch vor 2 Jahren oder 3 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wann der Kampf jetzt, der erste Kampf gegen Chisora war, da hat er auch den Chisora im Prinzip ziemlich, ziemlich schlecht aussehen lassen, ohne irgendwie zu Boden zu gehen oder wirklich viele Treffer zu nehmen. So, der hat wirklich auch da schon in jungen Jahren gezeigt, dass er es kann. Ja, nur, wie gesagt, wenn du dann irgendwelche handverlesenen Gegner dann irgendwie boxst, so, die, keine Ahnung, schon 8, 9 Niederlagen haben, du weißt halt genau, ja, eigentlich kannst du dich nur selbst schlagen, dann ist dieses Konzentrationslevel ganz einfach auch nicht da. Und Fury ist halt auch ein bisschen verrückt und nimmt es dann nicht ernst und dann, gut, dann schlägt's halt mal ein, ne? Dann willst du den Typen auch in den ersten 2 Runden wegmachen so und bietest selbst Lücken. Und das passiert ja halt nicht, wenn du auf diesem ja, hohen Level boxst, weil du weißt genau, wenn du hier einen Fehler machst in so einem Kampf, kann es halt das Ende sein. Ne? Und also hat er bewiesen, in ja, 2 wichtigen Kämpfen gegen Chisora, dass er das kann, dass er eine Linie finden kann. Und wie gesagt, der Kampf gestern war wesentlich besser als der erste gegen Chisora. Und das zeigt mir eine gewisse Entwicklung, ne? Und deswegen halte ich für Fury wirklich jetzt nach diesem Kampf sehr gefährlich und ich würde den gegen Klitschko liebend gerne im nächsten Jahr sehen.
Er hat sich ja wirklich gut auf den Kampf eingestellt, auch wenn der Eugen jetzt ein bisschen Bauchschmerzen kriegt, wenn ich die Frage stelle. Dennoch würde mich von dir interessieren, wie du diesen Tyson Fury mittlerweile gegen einen Hay eingeschätzt hättest oder hast oder würdest.
Ich weiß ja nicht, wie gut Hay noch ist. Das ist das Problem. Ne? Also Hay ist
Gehen wir mal davon aus, Hay ist schon noch in einer guten Verfassung. Vermute ich ja mal.
Ja, also ich hätte schon ein bisschen Angst, dass er Hey ist ja immer bekannt für seine recht überfallartigen Attacken und ich denke schon, dass er Fury da erwischen würde. Und ich die schon auf jeden Fall eine große Gefahr noch für Fury. Also ein richtig top aufgelegter Hey ist auf jeden Fall.
Könntest du auch
ich würde ihn sogar favorisieren.
Damit umgehen, dass wenn man sagt, Fury ist auch eine Gefahr für Hey?
Ja, aber ich in dem Kampf, wenn beide wirklich topfit sind, würde ich noch mit Hey gehen. Einfach denke ich, weil er die Waffen hat, die Fury nicht schmecken.
Wie sieht Oleg das?
Schwierig, ne? Also ich würde auch ich weiß es nicht. Ist halt jetzt so wieder ne, lustiges Raten, ne? Aber
ja gut, aber ja. Macht irgendwie ja wenig Spaß drüber zu
finden. Das stimmt. Machen wir ja ständig, ne? Also ein Klitschko-Kampf wäre jetzt einfach pure Spekulation. Ja, ich weiß nicht, also ich würde schon noch sagen, hey, einfach weil er halt auch, das darf man nicht vergessen und man darf ihn jetzt nicht am Klitschko-Kampf alleine messen. Das ist einfach auch was so seine Qualitäten angeht, das gute Auge, das Timing und so, ist ja schon fast schon eigentlich eine Ausnahme im Schwergewicht und Fury ist schon treffbar und schlagbar und darf sich halt gegen so jemanden wie Hay halt echt gar keinen Fehler erlauben und ja, ich weiß nicht, das wäre wahrscheinlich erst in den ersten Runden ein richtig langweiliger Kampf und dann wäre es wieder, dann könnte es halt in beide Richtungen gehen. Also ich würde jetzt den Fury nicht unbedingt abschreiben, aber ich weiß nicht. Also ich würde mein Geld noch auf Hay setzen, aber das kann sich halt alles auch ändern, weil wie gesagt, die Entwicklung von Fury ist noch nicht abgeschlossen und wenn der jetzt noch ein bisschen was draufpackt und dann sieht das vielleicht in einem Jahr ganz anders aus.
Ja. Dann fairer halber frage ich jetzt den Imano und den Jan noch, wie seht ihr?
Ja, die Sache ist natürlich ziemlich schwer einzuschätzen. Ich hätte eigentlich wollte eben, wo du die Frage jetzt hier in die Runde gestellt hast, für mich selbst antworten und hatte die Antwort eigentlich klar, aber wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke, hey, hat ja auch nicht besonders gut ausgesehen gegen größere Leute, ne? Und gegen einen Valuev zum Beispiel, das war auch nach Punkte ja ziemlich knapp. Hey, hat ziemlich wenig gemacht, ist ziemlich wenig Risiko gegangen. Und genau das Gleiche hat man auch gegen Wladimir Klitschko gesehen, hat auch wenig gemacht. Und ist wenig Risiko gegangen. Und ich denke, ein Tyson Fury ist auf jeden Fall heute wesentlich besser einzuschätzen als ein Valuev. Weil Fury hat dazu noch eine Beinarbeit. Fury schlägt variabel. Fury kann sich gut auf Gegner einstellen. Fury ist talentiert. Und ja, gegen Wladimir hat Hay ziemlich eindeutig verloren. Ne? Da war eigentlich jetzt nicht in Aussicht, dass er den Kampf irgendwie gewinnt. Und gegen Valuev war es knapp. Und da ich Fury schon, wie gesagt, besser einschätze als einen Valuev und Hay gegen Wladimir verloren hat, der auch ziemlich groß ist, also kann man da eine Übereinstimmung sehen, würde ich auf jeden Fall sagen, wenn das nach Punkte geht und nach Punkte gehen sollte, würde es auf jeden Fall arg eng. Und ich denke sogar, dass Fury hier die besseren Chancen hat. Sicher. Er darf sich natürlich nicht treffen lassen von Hay, klar, wenn der explodiert und mal getroffen wird, dann können natürlich auch für ihn die Lichter ausgehen. Und Hay hat eigentlich jeden seiner Gegner, egal gegen wen er in der Karriere geboxt hat, irgendwie mal angehittet. Auch den Wladimir hat er in der 12. erwischt. Valuev hat er auch in der 12. erwischt, der war auch kurz vorm K.O. Also klar, Hay hat die Chancen, Fury natürlich auch rauszunehmen. Und also, ich weiß nicht, ist schwierig. Wie gesagt, wenn es nach Punkte geht, würde ich sagen, hat er leichte Vorteile, der Fury. Aber ja, wie der Kampf dann nun endet, ist es wirklich total offen. Also ich sehe das als 50-50-Kampf in der heutigen Zeit. Würde ich mich überhaupt nicht festlegen wollen, wer das gewinnt. Also wie gesagt, Hay hat Chancen, Fury rauszunehmen. Und Fury hat Chancen, nach Punkte zu gewinnen. Also keine Ahnung, es ist ganz schwer.
Also ich glaube persönlich, der Kampf wird ähnlich ausgehen wie der Wladimir Klitschko gegen David Hay Kampf, wo Wladimir im Prinzip alle Runden gewonnen hat. Und ich glaube auch hier, dass Fury hier alle Runden mehr oder weniger gewinnen kann. Einfach auf die Distanz, die paar Aktionen, die Hay machen kann, wenn er mal reinkommt. Ich glaube nicht, dass das ausreichen wird. Das ist mein Gefühl nach dem, was ich gestern gesehen habe. Gestern war so einseitig wie Klitschko gegen Leapai im Prinzip. Nur, dass Leapai noch ein paar Mal auf den Boden gegangen ist. Und Chisora so schlecht aussehen zu lassen wie Leapai, das sagt doch alles.
Ja, das
deshalb,
stimmt. Das
deshalb glaube ich einfach, dass Hay auch wirklich kaum eine Chance hatte.
Die einzige Sache ist halt, oder der Unterschied ist, Hay mit Chisora zu vergleichen ist natürlich immer so ein Ding, ne? Weil erstmal hat Hay den Chisora in 5 Runden rausgenommen. Und die andere Sache ist, Hay verfügt, ich würde sagen, über die beste Defensive im Schwergewicht mit Wladimir Klitschko zusammen. Er hat eine super Beinarbeit, wirklich skilltechnisch. Er hat im Prinzip auch alles, was du brauchst, so, ne?
Hat er das wird Punch.
Ja, er hat alles. Wie gesagt, auch die Defensive. Er kann, also er wird sich von dem Jab von Fury wahrscheinlich sehr, sehr selten treffen lassen. Wie auch Wladimir hat den Jab überhaupt mal drin gehabt gegen Hay? Ganz selten. Das hat Hay schon gut vermieden, so. Der war in der Defensive wirklich überragend. Also, ich glaube, es gab keinen Gegner in der Vergangenheit, der von Wladimir weniger getroffen wurde. Und Fury ist dann halt, ja, wahrscheinlich schon noch mal ein Level unter Wladimir anzuordnen, Stand heute, zumindest, vermutlich, keine Ahnung, vielleicht ja auch nicht, aber zumindest hat er noch nicht das bewiesen, was Wladimir bewiesen hat über Jahre jetzt, und dementsprechend muss man das wahrscheinlich noch machen. Und daher gehe ich schon davon aus, dass sich Hay auf jeden Fall einige Runden sichern kann, in dem Kampf, auch gegen Fury, gehe ich von aus. Also so eindeutig wie ja, das jetzt gestern war, wird das mit Sicherheit nicht, also da hat Hay schon, er hat doch bestimmt Chancen, das über die Punkte zu gewinnen, der Hay. Nur sehe ich halt Fury schon überlegen, weil, wie gesagt, Hay sich auch gegen Valuev damals nicht besonders gut angestellt hat. Ne? Das waren 115, 113 oder sowas. Und ja, da Fury halt das bessere Skillset hat als Valuev, sehe ich nach Punkten halt gewinnen, den Fury. Aber so klar wie jetzt gegen Chisora, dass er jede Runde gewinnt, das denke ich nicht. Also ich denke, wenn es nach Punkte geht, dann wird das so 115, 113 oder so für Fury, wird schon eng. Ja, aber die Frage ist, ob es überhaupt nach Punkte geht. Ne? Vielleicht gibt es auch einen vorzeitigen Sieg von Hay, ich weiß es nicht. Also meine Meinung ist 50-50 und es wäre ein mega geiler Kampf.
Ja, jetzt mal schauen, wie es mit Hay weitergeht. Er trainiert ja offensichtlich wieder, haben wir ja letztes Mal schon besprochen. Ja. Vielleicht kommt ja der Kampf doch. Also ich glaube, da freuen wir uns alle drauf. Oder würden wir uns alle drauf freuen. Wenn der Kampf dann wirklich diesmal endlich zustande kommen würde und dann halt auch ausgetragen wird.
Ich glaube es nicht. Also der Herr hat ja in einem Interview letztens hat er gesagt, dass er mit Fury eigentlich nicht mehr verhandeln will und nichts mehr mit denen zu tun haben will. Aber es ist natürlich alles eine Frage des Geldes, ne? Also ich meine, der Fury wird den Kampf so oder so annehmen, weil er einfach das Geld braucht. Also der hat ja irrsinnig viel Geld verloren durch diese ganze Hay-Geschichte.
Machen wir uns aber nichts vor, gegen wen kann dann der Hay mehr Geld verdienen, als gegen Fury? Gegen Wladimir wird er nochmal kämpfen.
Ja, dann wahrscheinlich gegen niemanden. Ne? Also ja, muss halt schon so einen englischen Kampf machen. So.
Ja.
Das ist halt so, aber...
Harrison ist Chisora, der ja schon besiegt, also bleibt er im Prinzip nicht viel. Oder vielleicht Joshua, ne? Aber der kommt auch zu früh für ihn.
Nein, ja, das machen die niemals.
Also von daher machen die das nicht. Die werden sich gegenseitig nicht zerstören. Eben. Ja, von daher eben, da bleibt im Prinzip nur Fury gegen... Hey, ja, sehe ich aus.
Ich glaube nicht. Ja, oder Hay kämpft halt gegen irgendwas in Amerika.
Das ja, aber gegen halt wen? Die Alternative, außer Walter und Steve Verne. Gibt ja sonst keinen.
Bleiben nur die beiden, genau. Ja.
Gegen den er irgendwie viel Geld verdienen kann.
Ja, richtig. Und Hay schaut halt dann halt schon, gegen wen er Geld verdienen kann und wen er... Hay geht es halt auch so mehr um die Kohle.
Also das eigentlich Relevante ist doch, dass Fury gesagt hat, dass er nie wieder mit Hay zusammenarbeiten will. Und ich glaube, nachdem der da ein Jahr lang wegen Hay ausgesetzt hat, wird er das Risiko nicht mehr eingehen wollen. Das kann ich mir ernsthaft nicht vorstellen. Außer er kriegt halt eine dicke Anzahlung. Und vor allem, wieso sollten Fury jetzt, nachdem er Mandatory Challenger ist, noch so was riskieren gegen David Hay?
Weil sowieso jetzt mindestens noch ein Jahr dauert.
Ja, und dann mache ich in dem Jahr noch einen Stay-Busy-Kampf und dann mache ich einen Klitschko-Kampf. Das ist doch wie alle Boxer im Moment vorgehen.
Ja, wenn der Klitschko-Kampf überhaupt kommt. Es gibt immer Mittel und Wege, wie man bestimmte Aufgaben aufschieben kann. Und ich sag mal, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, einen Jennings zu boxen oder einen Fury, dann boxe ich halt einen Jennings und nicht den Fury.
Ja, aber der Jennings ist ja der Kampf, der dann wahrscheinlich im Mai kommen wird für den Wladimir.
Dann kämpft
dann muss er im November wahrscheinlich doch oder im Oktober wahrscheinlich doch sein Mandatory.
Nö, außer er verteidigt vereinigt die Titel. Vereinigung
zum Beispiel, ja. Richtig. Oder er schiebt einen leichten Kampf ein. Ist ja auch ein gern gesehenes Mittel, ne? Also, kann mir nicht vorstellen,
Ja.
dass er gegen
Hast du jetzt
Jannings.
schon mal das Gefühl gehabt, dass Wladimir Klitschko wirklich von einem Kampf weggerannt ist? Er hat immer bessere Kämpfer gesucht, das kann man sagen, aber eigentlich hat er in den letzten Jahren alles gekämpft, was er kämpfen sollte.
Ja, so also Kämpfe kommen schneller zustande, andere nicht so schnell. So Leapai kam ja sehr schnell zustande. Also, ja, es gibt halt immer Möglichkeiten, wie man so einen Kampf aufschieben kann.
Bobetkin war halt ewig aufgeschoben immer.
Ja, das lag
Auch.
halt wahrscheinlich nicht nur an Klitschko,
Ja,
aber
richtig, wollte ich gerade sagen, ja.
lag nicht nur an ihm, aber ich sag mal so,
Gulevs
warum?
Sache war ja auch ein längerer Prozess, ne?
Richtig. War auch eine längere Geschichte. Ja,
Und
also ich
vielleicht
weiß
spielt
es
er auch
nicht.
Sauerland mit. Ja, weiß man nicht genau.
Man weiß es nicht, abwarten.
Ja,
Aber ich
wäre
sag
auf jeden
mal,
Fall ein schöner Kampf.
wäre ein schöner Kampf, aber ich glaube halt nicht dran, dass er 2015 kommt.
Ich auch nicht.
Die BRICS-Nummer ist ja auch noch nicht vom Tisch und ja.
Kann ich
Mit
mir
den
aber auch
BRICS
nicht
auf.
vorstellen. Aber ich glaube, wir sollten jetzt aufhören, über was wäre, wenn zu reden.
Oder hätte Fahrradkette. Wir werden sehen.
Ja.
Gut. Dann denke ich, kommen wir zur nächsten Veranstaltung in den USA. In Omaha, Nebraska. Ja,
Microphone
gab es
muted.
auch eine ganz nette Veranstaltung von Top Rank Terence Crawford gegen Raimundo Beltran. Tommy! Wie hat dir
Jawohl.
Crawford gefallen?
Der ist wirklich ein geschmeidiger Typ. Beherrscht das Handwerk wie fast kein anderer. Ist wirklich echt geschmeidig, smart, bewegt sich gut, verfügt über einen wirklich soliden Punch. Das Auge, es ist alles, man kann es echt nur loben. Hat sich zwar in der vierten Runde gestern einen ordentlichen Hammer gefangen, aber anscheinend hat er auch ein sehr gutes Kinn und diesbezüglich hat er das Ding wieder mal souverän gewonnen, hat die Division jetzt komplett entschieden und kann jetzt eigentlich auch. Ja, eins aufsteigen und ins Halbwelter gehen. Und da gibt es ja dann doch einige Namen, wo er auch Geld machen kann. Vergessen darf man auch nicht, dass die Halle wieder ausverkauft war. Der hat viele, viele Fans. Das ist der Wahnsinn, auch wenn es in seiner Heimatstadt war, aber das waren doch mit 10.000 gefüllt. Stimmung war richtig gut für amerikanische Veranstaltungen. Also selten sowas Lautes gehört. Ja, und Halbwelter ist für ihn auch kein Problem. Er hat am Kampftag 151 amerikanische Pfund gehabt und es geht ja schon fast ins Halbmittelgewicht so. Also, ja, ich denke mal, für ihn wird es auch leichter in Zukunft sein, im Halbwelter zu kämpfen und gibt halt auch mehr Geld zu verdienen. Und Pound for Pound geht es dann für ihn halt auch weiter nach vorne. Also, ein sehr, sehr guter Mann.
Genau, insbesondere wenn es da vielleicht irgendwie mal zu irgendwie großen Light-Welterweight-Duellen kommt, weiß das ich, gegen Garcia oder
Ja,
sowas
Garcia
da.
ist halt schon großer Halbwelter, so.
Ja.
Der ist schon big,
Oder.
aber gegen so einen Postoya oder so wäre auf jeden Fall wär schon echt eine gute Sache. Oder auch
Genau, so
gegen
für den
Peterson.
Einstieg so, ne? Und danach halt vielleicht mal einen ganz, ganz großen Namen da.
Ja, genau, da fällt ja so Riesenname und dann ist er halt einfach da, wo er hinkommt, ne? Also, ich vermute schon, dass er das Zeug dazu hat, auch als Halbwelter eventuell zu bestimmen.
Ja. Sieht auf
Ja.
jeden Fall ganz, ganz gut aus, ne?
Ja, ich vermute sowieso, der wird jetzt im Halbwelter weitermachen und ja, vielleicht Welter geht auch nur mit 1,73. Wie gesagt, vom Gewicht her auch, also bis zum Welter traue ich es auf jeden Fall zu. Wobei so Kämpfe gegen Pac-Man ist er schon noch Außenseiter, also klarer Außenseiter so, aber er ist ja noch jung, hat noch viel vor und ist ja ja, ein Mann mit vielen Anlagen.
Ja, ich denke auch, also bis zum Belter sollte schon gehen. Oder Imano, was traust du ihm zu, so in der Zukunft?
Alles. Ja, ist wirklich ein kompletter Mann. Also, der hat wirklich kaum Schwächen. Der hat eine super Defensive, offensiv sehr variabel, super Jab, super Beinarbeit. Kann auch jederzeit, wenn er will, den Kampf dominieren. Kann in der Rückwärtsbewegung perfekt boxen. Ja, mir fällt eigentlich zu ihm da wirklich nicht mehr viel ein. Also das ist, ist auch noch ziemlich jung. Also ja, kann Pound for Pound ein ganz großer werden. Und gut, gestern, muss ich sagen, hat er mir ein bisschen zu wenig Risiko, war zu wenig risikofreudig in meinen Augen, weil Beltram in allen Ehren schlecht ist er nicht, aber der hat jetzt auch im letzten Kampf, das war eher ein Aufbaukampf gewesen, schon einige böse Dinger gefressen und war auch ein bisschen shaky.
Aber smarte Boxer riskieren halt in der Regel nichts.
Ja, klar.
Ja, und du hast natürlich ein Fable für Warrior auch, ne?
Ja, muss man sagen, aber ich habe auch den Kampf gegen Gamboa von ihm im Hinterkopf und da war auch nach Punkten klar vorne und da ist er Risiko zum Schluss gegangen und hat den wirklich furios vor seinem Hammerpublikum weggenockt. Ja, konntest du aber gestern auch. Der Beltram war ja jetzt keine wirkliche Gefahr. Also ich meine, der hat wirklich...
Er war ja stabiler so wie Gamboa und war halt körperlich ebenbürtig. Der war auch genauso groß und Gamboa war viel kleiner und so.
Ne? Das ist richtig, sicherlich. Klar, es ist unnötiges Risiko im Endeffekt. Nur er hat auch vor dem eigenen Publikum geboxt und wie gesagt, der Beltram war schon in hinten raus in den letzten Runden, so 8., 9., 10. war der schon ziemlich durch. So. Also er hat in der letzten Runde hat er ja auch nochmal ein bisschen was abgefeuert, ne? Und hätte er vielleicht auch vorher schon die Runden machen können. Klar muss er nicht. Ich meine, er hat fast jede Runde gewonnen. Oder vielleicht sogar jede. Eine kann man dem Beltram vielleicht geben. Natürlich, im Endeffekt ein klarer, souveräner Sieg gegen, vielleicht den besten Herausforderer in der Gewichtsklasse. Von daher kann man ihm natürlich keinen großen Vorwurf machen. Ich sage ja auch nur, ich hätte es mir gewünscht, dass er vielleicht den vorzeitigen Sieg sucht, weil Beltram war auch schon in einigen vorigen Kämpfen, wie gesagt, am Boden oder auch vorzeitig besiegt. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft, aber klar, unterm Strich ist das natürlich eine tolle Vorstellung gewesen, hat souverän gewonnen und ja, ich gehe mit Tommy, er sagt, da muss ein Gewichtsklassenaufstieg dann wahrscheinlich jetzt her und er kann sich direkt die besten Gegner der neuen Gewichtsklasse suchen und boxen. Die Skills hat er, um alle zu besiegen und ich freue mich auf jeden Fall über jeden weiteren Kampf von ihm, bin gespannt. Also ich träume auf jeden Fall zu, noch sehr, sehr lange ungeschlagen zu bleiben.
Gut. Dann kommen wir noch auf den Kampf auf der Undercard zu sprechen.
Gut, oder was heißt gut?
Ja. Yevgeny Garadovic gegen Jason Velez. Tommy, du hast den Kampf auch gesehen. Ich meine, Garadovic galt ja als Favorit. Ich meine, Velez war ungeschlagener Mann, wo man nicht unbedingt genau wusste, was, wir hatten ja gesagt, wir haben ihn noch nie gesehen. Wir wussten nicht genau, was da auf uns zukommt. Und ja, der Kampf endet in einem Draw. Und ja, wie stark hast du Garadovic gesehen?
Also wenn man am Ende so auf die Punch-Stats schaut, dann sieht man auf der einen Seite, dass einer fast 1100 Schläge abgefeuert hat, der Velez. Auf der anderen Seite Garadovic mit 850, müsste es gewesen sein, knapp 900. Das sagt schon einiges aus, dass da so taktisch nicht viel im Kampf war, sondern dass es schon eine Keilerei war. Und Garadovic hat ja auch vor allem im ersten Kampf gegen Billy Dipp gezeigt, dass man es auch boxerisch lösen kann oder in seinen jüngeren Kämpfen. Aber gestern hat er sich einfach auf den Stil von Velez eingelassen und wollte halt von dem Publikum, da er auch ein bisschen Verbundenheit mit Mexiko hat, ja, da halt auch ein wenig zeigen, dass er kämpfen kann und deswegen ist der Kampf eng geworden. Er ist größer wie Velez, er verfügt über den bessere Führhand und alleine, wenn man diesen zwei Stärken schon hat, beziehungsweise den Vorteil, dann sollte man so einen Gegner dann eigentlich aus der Distanz beherrschen. Hat er nicht gemacht. Er wollte, wie gesagt, dann auch mit der Brechstange versuchen. Deswegen war der Kampf dann am Ende sehr, sehr eng. Hat er Glück gehabt, dass es unentschieden ausgegangen ist. Hätte er auch verlieren können. Er wird auf jeden Fall im Rückkampf, also ich vermute schwer, dass der Rückkampf kommt, aufpassen müssen, dass es ihn dann wieder auf das Niveau einlässt, denn sonst kann es diesmal dann böse für ihn enden. Sein Trainer hat ja auch immer gesagt, Robert Garcia, komm, Max, boxerisch. Und am Ende waren die schon wirklich nervös in der Ecke. Also der muss hinten gewesen sein. So, ne? Also müssen sie irgendwie geahnt haben. Und ja, er kann mit der Leistung im Endeffekt ja nicht zufrieden sein. Ja. Velez kann man jetzt aufgrund des Kampfes nicht so ganz einschätzen. Muss man den Rückkampf sehen. Er ist einer, wo halt relativ viel schlägt. Aber solche Leute kannst eigentlich schon... Das hätte ich schon beherrschen. Beinarbeit war jetzt auch nicht so toll.
Ja. Gut. Damit haben wir es abgeschlossen. Das vergangene Wochenende. Und wir blicken voraus in die Zukunft. Und ja, am Mittwoch, fangen wir einfach mal am Mittwoch an, ganz chronologisch, wie ich das gehört, in Australien, Daniel Gill gegen Jared Fletcher. Ja, Daniel Gill, ich meine, dürfte unseren Zuhörern ja bekannt sein, dass er kämpfen, unter anderem kämpft gegen Jared Fletcher. Ja, ich denke, das ist einfach ein Kampf, den er einfach gewinnen muss. Jared Fletcher einmal vorzeitig verloren, einmal gegen Billy Joe Saunders und Daniel Jacobs und Runde.
Aber ein Sieg über Max Busack.
Ja, schon, ne? Darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Aber ich denke, das sollte doch Daniel Gill eigentlich machen, oder? Was meinst du, Tommy?
Vermut's auch, wobei ich nicht weiß, wie Gill jetzt mit der K.O.-Niederlage umgangen ist. Er war ja noch nie am Boden überhaupt und jetzt hat durch K.O. so ganz klar verloren. Ich weiß es nicht, inwieweit es an ihn kratzt. Sicherlich ist es für ihn, das heißt, der letzte Chance nicht, aber sehr, sehr wichtige Standortbestimmung, so der Kampf, ne?
Ja.
Deswegen, gut, er kämpft auch noch zu Hause. Jared Fletcher, wie gesagt, zweimal K.O. gegen Saunders, der wohl jetzt nicht über die große Schlaghärte verfügt, aber halt der Sieg über Max Busack ist halt dann schon keine so schlechte Leistung. Er hat diesbezüglich, denke ich schon mal, dass es enger werden könnte. Aber ich glaube einfach, dass Guy robust genug ist, um einen Fletcher ja, auf Distanz zu halten. Und das über seine Workrate und den unorthodoxen Stil, den er ja so manchmal an den Tag legt, dann einfach dann schon bestimmen wird und dann einen Sieg erringen wird, wo er nicht vorzeitig gewinnt, sondern einfach dann so im 116, 112, vielleicht 115, 113er Bereich. Ich vermute knapp, aber verdient wird Guy den Kampf nach Punkten gewinnen.
Doch, gut, ne? Geht's weiter, Freitag. Ein ganz alter und auch alter Bekannter, Shomang Mormek, der ehemalige Cruisergewichtsweltmeister und Klitschko-Herausforderer, kämpft gegen Lothar Matthäus, Masternack, wenn man das Masternack. Und ja, ich meine, Masternack, ehemaliges Talent, vielleicht ist noch ein bisschen Talent da, ich weiß es nicht. Mormek, ja, ehemaliger, ja, Weltklasse-Cruisergewichtler. Aber da ist auch halt nicht mehr wirklich viel von da.
Das ist auch José Luis Castillo-Zeiten gewesen.
Ja, ich weiß nicht, ob Mormek die Kohle ausgegangen ist, aber ah, das ist einfach...
Wenn er glaubt an sich.
Glaubst du, Tommy, ich frag dich jetzt, glaubst du, dass der Mormek in seiner Heimat den Lothar Matthäus Masternack ärgern kann?
Hey, kommst du auf Lothar Matthäus?
Weil der Matthäus heißt.
Achso, ja, also, Lothar Matthäus Masternack. Oh Mann. Also man muss ja sagen, der Masternack ist ja auch begrenzt, was seine Möglichkeiten so betrifft. Ne? Ich habe den auch schon ein paar Mal live gesehen und also so in der Halle. Ja, ist halt auch so einschläfernd irgendwie. Hat auch keine große Schlagkraft, meiner Meinung nach. Es täuscht ein wenig hinweg die K.O.-Rate von ihm. Ja, nee, es ist... Ich weiß es nicht. Mormek zwar sicherlich schon weit, weit entfernt von seiner Prime. Gegen Wladimir Klitschko hat er danach noch einen Kampf gemacht gegen den Thomas Lodi durch Stoppage in der vierten Runde. Es ist schwer einzuschätzen. Ich meine, er ist mittlerweile 42 Jahre alt. Vom Schwergewicht wieder zurück ins Cruisergewicht. Das hat noch nie irgendwen so einen großen Vorteil gebracht. Ich glaube schon, dass Lothar Matthäus Masternack den Kampf knapp gewinnen wird, vielleicht ist dann hinten raus sogar K.O. schlägt, weil ich glaube, dass Mormek schon ja, zu schott ist, um gegen einen Masternack zu gewinnen. Masternack ist wirklich auch limitiert, aber ich glaube, dass im Endeffekt hier das Alter entscheidet und Masternack ist einfach nur jünger, ein wenig unverbrauchter und deswegen so rein vom Gefühl setzt es sich so hinten raus durch. Also ich glaube jetzt nicht, dass es eine Zerstörung wird, aber ich denke mal so, vielleicht Runde, ist ja 10 Runde, ja gut, 10 Runde ist es. Ja, dann sage ich, Masternack gewinnt nach Punkten.
Denke ich auch, ist jemand anderer Meinung?
Nö.
Okay. Dann geht's wieder weiter. Samstag im Bell Center in Montreal, Quebec. Jean-Pascal gegen Roberto Feliciano Bolonti, ein Mann, ja, bekannt durch seinen Kampf gegen Jürgen Bremer. Was will man dazu sagen? Jean Pascal, eigentlich der Topmann so im Light Heavyweight, kämpft Argentinier. Was will man dazu sagen? Ich denke, aufgrund der Workrates, der Argentinier ist noch nie K.O. gegangen, aber Pascal liegt eine richtig schön hohe Workrate an den Tag in der ersten Runde, ist ordentlich aggressiv und Tipp abgeben würde, würde ich sagen, irgendwie Pascal in 5 Runden.
Nee, glaube ich
nicht. Nee, glaubst du nicht?
Ah, der hat den Kuzemski ausstehen lassen. Er hat sie ja gewählt irgendwie.
Ja.
Pascal ist halt am Anfang echt brandgefährlich so, ne? Also, aber ich meine, er ist schon mit Leuten wie Bello und Bremer über die Runden gegangen, ne? Und Pascal ist halt nicht der aktiveste. Also, es ist jetzt schon wieder ein Jahr her, fast der Kampf gegen Guder, ne? Also er hat ja, jetzt schon. Innerhalb von 3 Jahren hat er 3 Kämpfe gemacht. Das darf man nicht vergessen. Ich glaube, dass er da wieder ein bisschen Ringrost hat. Und ich muss ja gestehen, den Bolonti gegen Bremer nur gesehen, aber wenn ich jetzt so seinen Kampfrekord anschaue, dann glaube ich jetzt nicht, dass Pascal den durch K.O. schlägt. Pascal ist er, finde ich, was seine Schlagkraft. Er ist gar nicht so stark, wie man denkt. Er ist halt am Anfang brandgefährlich, aber so ab Runde 5, 6 ist er dann halt auch ja, eher einer, der wo halt dann gerne mal einbricht oder nicht mehr so viel macht. Und deswegen gewinnt er den Kampf nach Punkte und dann kann er dann nächstes Jahr gegen Kovalev kämpfen. Der Kampf steht ja so ziemlich im Raum.
Ja. Seht ihr es irgendwie anders? Oder was habt ihr für Meinung? Manu, glaubst du, dass Pascal schnell beendet oder wird er sich Zeit lassen?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also klar, Pascal hat natürlich in den ersten Runden immer die Chance, jeden auszunocken, klar. Und der Argentinier ist ja jetzt, sag ich mal, niemand, der wirklich irgendwie eine Gefahr darstellt. Normal generell sollte Pascal schon den Anspruch haben, den in der ersten Kampfeshälfte auszunocken. Allerdings ist er natürlich noch nie am Boden gewesen, Argentinier, und hat auch gegen ganz gute andere Leute schon Nehmerfähigkeiten gezeigt. Und Pascal, ja, in den letzten Kämpfchen, weiß ich nicht, er hat mir auch nicht mehr so wirklich gut gefallen. Ich weiß nicht, also ich denke mal, der Argentinier, der weiß auch, was auf ihn zukommt und er wird einen Gameplan entwickeln, da in den ersten, vielleicht 3, 4 Runden oder vielleicht 5 Runden, vielleicht auch erstmal ein bisschen abzuwarten, den ersten Sturm so zu überstehen, relativ gute Defensivarbeit. Und dann versuchen hinten raus vielleicht was zu reißen und da, wo Pascal halt nicht mehr so viel macht, ich denke, wie gesagt, ist auch ein Profi so und das ist schon bewiesen hat, gegen andere Leute, die über Punch verfügen, stehen zu bleiben und ja, wie gesagt, Anspruch muss der Pascal haben, ihn auszunocken, aber ich denke nicht, dass er es schafft. Ich sag auch, der gewinnt über die Punkte, Pascal, so im 118, 110 Bereich.
Oh, ich sehe es anders. 111. Ich sehe es anders,
Pascal als Argentinien. Was weniger tut.
Argentinier können hauen.
Er ist relativ schmutzig, ne? Auch. Mit seinen 35 Jahren sehr erfahrener Mann, ne? Und der will es jetzt nochmal wissen.
Kann hauen wie ein Pferd, ne?
Ja, das stimmt. Ja,
muss man aufpassen. Ne? Ihr wisst ja, sind brandgefährlich.
Ja, der Bremer war auch quasi stehend K.O. gegen ihn, ne?
Schon ab der ersten Runde, ne?
So, ja, sicher.
Darf man nicht vergessen.
Allein dieser Argentinier ist, der schüchtert natürlich ungemein ein.
Ja, ganz fürchterlich. Ne? wo wir gerade über den Bolonti reden, der hat ja auch mal gegen Bremer gekämpft und Bremer kämpft ja auch am Wochenende, ne?
Ja.
Gegen den großen Pavel Glatzewski.
Eine gelungene Überleitung.
Ja, ne? Nicht schlecht, ne? Ein Mann, ja.
Warte mal, ich lasse meine Emotionen freien Lauf schnell.
Das ist ja wirklich ein Kampf, ne? Ich meine, das ist. Ja, da kommen die Emotionen raus, ne? Aber weiß ich nicht, es ist halt eine noch eher eine magere Veranstaltung, würde ich mal sagen.
Alter, der ist gegen Halita Muhammadi K.O. gegangen.
Ja, du.
Da waren auch irgendwie SBs gegen Dudu Mbungu dabei. und ich denke mal, damit kann man die Vorschau auf den Kampf abschließen.
Richtig. Oder wollen
wir jetzt da noch irgendwie uns da vertiefen?
Nee. Also ich sag mal,
was echt nicht wert ist, also das ist ungefähr so, wie wenn Wladimir Klitschko
Michael
gegen Danny, ja, die Vorschau ist abgeschlossen, nächster Kampf.
Genau,
ja. Ja, auf der also ich sag mal, der Nummer 41 bei Boxrec, ne? Also Weltmeisterschaft.
Ja, ja, hochgradig interessant. Wir weiß nicht mal, ob man die, ja gut, wir werden es, ich weiß nicht, ob ich es gucken werde. Mal gucken. Auf der Undercard, Tyron Zeuge gegen Stepan Bocic. Ja, ein üblicher Aufbaukampf. Jack Kulchai gegen Karim Miroji. Ja, auch ein üblicher Aufbaukampf. David Price gegen Emilio Itziquel Zarate. Ein Mann, der schon gegen die, unsere Lieblinge Basile und Moli verloren hat. Aber wahrscheinlich auch fürchterlich interessanter Kampf. Zarate erst 13 Niederlagen, 7 vorzeitig davon. Also es ist wirklich gefährlicher, auch ganz gefährlicher Argentinier, ne? Muss man ja auch sagen.
Ja gut, 6 Mal ist er auch stehen geblieben in seinen Niederlagen. Also ja, hat schon bewiesen, dass er das kann.
Ja, 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 natürlich.
Ist nur die Frage, ob er es abrufen kann. Ja.
Und er nennt sich Chiquito, also ist ein großer Argentinier. Ne? Und ja. Jedenfalls, dann kämpft noch Dennis Boltzow gegen Jorge Arias. Auch ein ja, eher bekannterer Brasilianer, ein 40-Jähriger. Sagen wir mal so, der schon, ja. Aber der Arias, ich habe den seinerzeit mal gegen Audley Harrison gesehen, wo er den Kampf eigentlich gewonnen hat. Also der Arias ist nicht so schlecht. Also ich hoffe, der Boltzow ist besser in Form als gegen Leapai, weil hat der, muss man ja sagen, ne, der Arias noch die Form vom Harrison-Kampf, so wird das schon sehr schwer für Boltzow werden, aber glaube nicht, dass er die hat mit 40 noch und ja, das sollte Boltzow eigentlich machen, aber es ist natürlich kein Mann, gegen den man unbedingt gut glänzen kann. Und dann noch Stefan Hertel auf der Undercard, ja gut.
Stefan Hertel?
Okay. Ja, das ist halt eine hochkarätige Veranstaltung, nee, einigermaßen.
Ja, also, ja, nee, das ist schon...
Das ist...
Was willst du denn irgendwie auf der einen Seite? Ja, doch, muss ich schon vorwerfen, aber es ist irgendwie die letzte Veranstaltung auf der ARD. Ich meine, Hernandez, wenn noch da gewesen wäre gegen Avolabi, hätte sie sich schon einigermaßen gelesen. Aber jetzt hat irgendwie, cool, ja, das ist alles. Ist
kommt einem vor, Grunde, irgendwie wie
das
so.
Das ist im Grunde wie die Russland-Card, bloß auf ja, ein bisschen höheren Niveau.
Das kommt einem vor, wie so der Schlussverkauf, so mal Schlussverkauf oder Restrampe oder so, das ist. Letzte Aufgebot, weil man da doch mal so präsentiert.
Ja, ja schon bitter, ne? Also,
man ist anders gewohnt, so von, wenn man das vergleicht mit den Cards von vor 4-5 Jahren, ne?
Ja, absolut. Also ist schon bitter, also wenn du dir die Gegner anguckst von den Leuten, also der Gegner von Kulchai, 13 Siege, glaube ich, und einen davon vorzeitig gewonnen, da weißt du eigentlich schon, in was für eine Richtung das gehen soll. Also einfach null Risiko, ne, vor dem Wechsel zu Sat 1. Bremer kämpft ein Mann, der steht bei Boxrec irgendwo bei 41, ja, und was willst du da noch groß sagen, ne? Das wird dann hier als Weltmeisterschaftskampf verkauft und ist eigentlich sportlich im Grunde überhaupt nichts wert, ne. Ist bitter, weil Bremer, finde ich, noch zu den besseren Sauerland-Boxern gehört und der könnte schon noch richtig gute Kämpfe im Halbschwer machen und ja. Stattdessen sieht man halt sowas und das finde ich ziemlich traurig.
Da ist halt vielleicht noch einen Vertrag zu erfüllen. Ne? Dann sieht man vielleicht mal, ich hoffe mal auf bessere Bremer für nächstes Jahr. Gut, ich denke, was will man dazu auch sonst was sagen? Vielleicht kann man noch sagen, dass Francesco Pianetta in Ungarn kämpft gegen Ivica Baciurin. Ein Kampf, der eigentlich auch sehr gut auf diese Card gepasst hätte, so von der Ansetzung her, aber ach, das bleibt man leider nicht vergönnt, ne? Ja, dann gibt's noch in Neuseeland Joseph Parker gegen Irimu Beatu Costa Junior. Joseph Parker auf jeden Fall ein interessantes Prospect. Kampf wird man vielleicht irgendwann mal auf YouTube oder so finden können. Ja, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Vielleicht auch einen Namen, den man sich merken sollte. Ist auf jeden Fall ein, ja, so solides Prospect im Heavyweight. Dann gibt's Samstag noch eine Veranstaltung im Barclays Center. Da sind gefühlt in diesem Jahr, ich weiß nicht, kommt mir vor, 10 Veranstaltungen gewesen, oder Tommy?
Ja.
Ja, und da kämpft zum Beispiel David Lemieux gegen Gabriel Rosado am Samstag auf HBO. Wie siehst du den Kampf? Also Lemieux hat man ja früher mal abgefeiert, so als das kommende K.O.-Monster. Dann wurde ihm so die Grenzen aufgezeigt. Rosado, sehr erfahrener Mann. Wie siehst du den Kampf?
Rosado ist besser wie sein Rekord und Lemieux ist ja, vielleicht ein bisschen schlechter wie sein Rekord. Dass er an Punch verfügt und sehr, sehr gefährlich ist, ist unbestritten. Also das ist einfach so. Aber Rosado hat verstanden, schon vom Golovkin-Kampf den Stil etwas umzuändern und ja, die Defensivarbeit ein bisschen zu verbessern. Er ist leider nicht der Schnellste. Ist auch ein Problem, aber er kann gut timen. Dürfen nicht vergessen, er hat einen riesen guten Kampf gegen Quilling gemacht, der aufgrund seines größten Makels gestoppt wurde, nämlich einer Kartverletzung. Und das ist mit einer seiner größten Probleme. Er fängt ziemlich schnell an zu bluten über den Augenbrauen. Und ja, deswegen hat er gegen Quillen den Kampf dann verloren, weil der war ziemlich am Drehen, der Kampf. Hat er Quillen auch wirklich hurt gehabt. Zum Beispiel auch im Kampf gegen Love, den hat er am Boden gehabt, den Kampf hat er auch gewonnen im Endeffekt. Und letztes Mal hat er einen nicht ja, einen Boxkampf gegen Emanuel Helfner. Gegen wen hat er jetzt den Kampf gemacht letztes Mal?
Gegen Charlo?
Na, gegen Charlo hat er verloren nach Punkte, aber gegen den kann man verlieren. Die haben doch einen Kampf letztes Mal gemacht, das wohl in so einem MMA-Käfig war. Es war nicht von einem Verband lizenziert, so dass der Kampf auch unter dem Boxrec steht.
Oh, der, das weiß ich jetzt selbst nicht.
Letztes Jahr gerobbt wurde. Der, wo gegen Chavez Jr. letztes Jahr gerobbt wurde. Warum komme ich jetzt auf den Namen nicht?
Ja, manchmal weiß man nicht so recht, ne?
Nee, das lässt du jetzt.
Brian Vera, meinst du?
Brian Vera, ja. Brian Vera hat er ausgenommen. Er hat auf jeden Fall schon Schlagkraft, ne? Auch wenn jetzt da wegen mit anderen Unsenhand schon kämpfen sind. Aber Rosado hat durchaus Power. Wie gesagt, präzise ist er, hat ein gutes Auge. Seine Schwächen sind halt einfach, dass er leichte Cut-Verletzungen hat und langsam ist.
Ja, und er ist ja auch in Anführungsstrichen erst dreimal K.O. gegangen, aber gegen Alfredo Angulo, seinerzeit damals, ist es keine Schande, K.O. zu gehen. Gegen Golovkin ist keine Schande und gegen Quillen, ja, das war halt intensiver Kampf, kann es auch passieren.
Du musst ja sagen, gegen Golovkin und gegen Quillen wurde es ja wegen seinem Cut zu Verhängnis. Also wenn das jetzt gegen Golovkin hätte, war er nicht einmal am Boden. War nicht am Boden gegen Golovkin.
Genau.
Von Golovkin nur einmal richtig hart erwischt. Richtig hart erwischt. Richtig. Sonst waren es halt immer Wische, aber der hat halt einfach so anfällige Cut-Verletzungen. Deswegen ist es echt schwer zu sagen, gegen Charlo sah er echt nicht gut aus, aber das ist eine Style-Mac-Fight-Frage. So, Charlo ist halt boxerisch viel, viel besser wie Lemieux. Und von dem her, Rosado, liegen solche Leute schon, wo offensiv wirklich was drauf haben und halt, oder was heißt drauf haben, die wo halt, ja, so Pressure-Fighter. Deswegen glaube ich schon, dass Rosado eine gute Chance hat, den Kampf zu gewinnen.
Glaube ich auch.
Ich sehe es ziemlich, ziemlich, also ich muss sagen, 60-40 für den Lemieux. Ob der Rosado natürlich das Urteil am Ende des Tages kriegt, ist ja schon mal wieder die nächste Frage. Deswegen gebe ich jetzt gar keinen großen Tipp ab, sondern ich sage einfach, dass der Kampf sehr, sehr interessant wird und man kann da wirklich einschalten. Also
denke ich auch, das denke ich auch. Bei Rosado täuscht halt diese 8 Niederlagen täuschen halt, aber und diese 3 vorzeitigen Niederlagen täuschen auch, wo man denkt, oh, hat der vielleicht nicht so ein gutes Kinn oder so. Aber ich denke, das ist Quatsch. Wie Angulo war damals ein fürchterlich harter Puncher und das ist, der hat mit Sicherheit kein Glaskinn, der Rosado, und das wird schon, könnte schon eine schöne Schlacht werden. Also, wenn man nachts sich zu tun hat.
Ja, glaube ich auch.
Auf jeden Fall einer der, ja, aber vielleicht sogar der spannendste Kampf am Wochenende. Gut.
Ja, John James de la Rosa ist noch drauf. Das ist der Mann, der Alfredo Angulo. Zuletzt ja, hat richtig alt aussehen lassen. Also er hat ihn wirklich gut ausboxt. Hätte damals auch nicht für Möglichkeiten. Hat er wirklich gut gemacht. Ist ein talentierter Junge. Anscheinend auch, wenn er 2 Niederlagen drinnen hat gegen ja ziemlich unbekannte Gegner. Die wo aber im Endeffekt auch verdammt knapp waren, so vom Endergebnis. Ja, jetzt gegen Hugo Conteno Jr., gegen einen ungeschlagenen Mann. Der wird auf Rang 36 im Halbmittel gerankt. Ja, es ist Amateur-Background, das ist auch nicht so groß. Er ist halt mit 1,87 Meter verdammt groß, so für sein Halbmittelgewicht.
Ja, das ist heftig.
Reach 1,92. Also, es ist auf jeden Fall, ja, gegen Joel Williams sehe ich gerade, hat ein unabsichtlicher Kopfstoß, da wurde der Kampf als No Contest erklärt, hat er alle Runden am Anfang verloren gehabt. Sonst sehe ich jetzt eigentlich keine großen Makel oder irgendwie Anzeichen auf Robberies in seiner Karriere. Ja, deswegen könnte es vielleicht schon ein interessanter Kampf werden. Also er ist halt schon verdammt groß, so für sein Mittelgewicht. Aber ich kann jetzt da keine wirkliche Prognose abgeben für den Kampf. Dafür kenne ich den Condeno Junior leider zu wenig.
Ja, jetzt auch vielleicht nicht die hochklassigsten Kämpfer, aber das ist schon vielleicht ein Kampf, auf den man sich auf der Undercard auch freuen kann, weil man eben nicht genau sagen kann, wie das Ding ausgeht. Ne?
Und da ist in Ordnung, ja.
Richtig. Keine Riesenveranstaltung, aber dennoch eine spannende Veranstaltung.
Ja, für HBO ist halt jetzt echt ein wenig am Ball so, ne? Jetzt haben sie drei Veranstaltungen, die wo innerhalb von 3 Wochen, ne? Dann noch heute drauf ist ja Bradley gegen Chavez.
Ja.
So. Ja, ist okay.
Eben schon Gas da. Ja, ich denke, damit sind wir am Ende der Vorschau und Gas geben tun vielleicht auch Floyd und Money, oder? In den Verhandlungen. Vielleicht zum Unmöglichen.
Wobei ich fairerweise sagen muss, dass mit Thomas Dolom und Henry Lundy auch noch ein richtig guter Kampf ist, den ich vom Niveau her fast mit am stärksten einschätze von der Kampf, weil es ziemlich ausgeglichen ist. Und der Sieger ist ganz nah dran an der WM. Also ich glaube, das wird so von der Action her, glaube ich, der vielversprechendste Kampf auf der Karte. Das wollte ich bloß noch anmerken.
Ja, ja. Richtig. So, ich denke, wahrscheinlich die drei Kämpfe werden wahrscheinlich dann auch im Fernsehen gezeigt werden. Und
ja, die drei werden dann vor HBO, beziehungsweise Box Nation übertragen. Ja.
Genau. Schaltet ein. Und ja. Die Frage ist, ob wir nächstes Jahr einschalten dürfen, in 2015, ein Kampf Floyd gegen Manny. Fragt einfach mal eine Runde. Wird der Kampf 2015 kommen?
Ja, also, scheißegal. Ich höre halt inzwischen, oder ich lese halt jetzt einiges, und da sollen wohl inzwischen 3-stellige Millionensummen im Gespräch sein, damit dieser Kampf kommen könnte. Und das sind halt Wahnsinnssummen. Und vielleicht kommt dann auch so ein Kampf. Also ich glaube, von dem, was ich gerade lese, dass es so wahrscheinlich ist, wie eigentlich seit 2 Jahren nicht mehr, dass dieser Kampf kommen könnte.
Bob Arum, Espinosa, Koch, Leonard Ellerby, Mayweather. 5 Dickköpfe, wie es nicht größer geht im Boxbusiness, verhandeln gegenseitig. Ich weiß nicht, ob das so gut zu Ende nimmt.
Also, sehen. Ich glaube, es ist halt im Moment so wahrscheinlich, wie es noch nie war. Und es könnte passieren, aber sehen wir einfach mal, was kommt.
2 Boxer, wo jeweils an ihrem TV-Vertrag absolut gebunden sind. Das macht es einfach nicht einfacher. Also entweder man fährt die Schiene, dass beide Sender gleichzeitig
übertragen. Interessant ist, man hört auch schon, dass Leute aus den Chefetagen von diesen Fernsehsendern im Moment miteinander sprechen.
Ja. Deswegen und ist es die einzigste Alternative, dass sie sich jetzt endlich einmal zusammenreißen und dass sie den Kampf jetzt abmachen, weil interessant ist auf jeden Fall noch, ganz klar.
Also ich kann jedem nur empfehlen, sich mit dieser Scheiße nicht auseinanderzusetzen, nichts dazu zu lesen und so weiter und sich am besten auch gar nie damit zu beschäftigen, weil es einfach verschwendete Lebenszeit ist.
Ja, es ist echt so eine Neverending Story, so, ne? Das ist krass. Seit Jahren wollen wir das ja und es kommt. Und kommt.
Nee, das machen die mit Absicht, damit die Boxfans diskutieren können.
Ja, genau, damit wir hier reden drüber und die Leute halt total geil drauf werden auf den Kampf und sagen, der muss kommen.
Ja, wenn sie dann 50 sind, boxen sie gegeneinander. Ja, sind da. Nee, mal ohne Spaß, das ist einfach, das interessiert mich einfach überhaupt nicht, wenn der Kampf kommt, dann kommt er und wenn nicht, dann nicht. Fertig.
Ja, wobei ich schon eher schade finde, dass er nicht kommt, aber gibt ja für beide jetzt nicht mehr allzu viele Optionen. Slam Mayweather auch mit Cotto verhandelt für ein Duell im Mittelgewicht und Canelo gegen Pac-Man vielleicht kommt. Muss man sehen.
Ja. Also es heißt wohl, dass Vargas im Moment für Mayweather die wahrscheinlichste Option ist, wenn kein Pacquiao-Kampf kommen sollte.
Vargas macht ein Comeback?
Vargas gegen Mayweather?
Der ist doch total durch.
Du meinst du Jesse Vargas? Meinst du Jesse Vargas? Oder Fernando.
Moment, ja, ich meine Jesse Vargas.
Ach, Jesse,
ja, ich dachte Fernando. Der kann gegen Pac-Man kämpfen, weil der ist ja bei Top Rank. Der kämpft ja nicht gegen Mabelsaft, die sind ja, können es sich ja gut leiten, der war ja bei Mabelsaft für das angestellt. So, glaube ich, glaube gegen Manny kämpft der, wenn das ist die für Manny die größte Option, wenn der Mabelsaft.
Nein, kämpft. Also
nee, andersrum. Nee,
das ist ja gut, also es ist Bob Arum, der behauptet, dass das die Alternative wäre für den, wenn Manny zu schwierig wird, den Kampf zu machen, dass er den Floyd anbieten könnte, so als komm, wir können ja doch miteinander zusammenarbeiten.
Mhm. Okay, gut, das kann sein, aber was ich nicht, das glaube ich nicht.
Sowieso nicht das glauben, was Bob Arum sagt.
Doch.
Ja, geil, ist vertrauenswürdig, sehr seriös.
Hochgradig.
Der wird niemals ans Geld denken oder so. Sondern
nee.
Aber Bob Arum, muss man ja fairerweise sagen, macht ja nicht mehr viel. Das macht ja alles sein Stiefsohn, ne? Dieser Todd noch irgendwie. Der regelt ja das alles ab und Arum hält halt ja wegen seinen Kopf hin. Und in den Medien, aber so viel macht er eigentlich gar nicht mehr. Das sind ganz andere Drahtzieher im Hintergrund, die natürlich so gestrickt sind wie Bob Arum.
Der Bob Arum.
Jawohl. Bob Arum.
Ach, ja. Wer weiß, vielleicht gibt es ja demnächst ein paar irgendwie handfestere News oder so, wo man dann werden wir da, denke ich, das Thema auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Aber im Moment ist vielleicht ein bisschen.
Das Problem an der Geschichte ist.
Ende des Jahres nichts tun.
Das Problem an der Geschichte ist, es gab noch nie handfeste News. Da lügen, die lügen sich alle gegenseitig in die Tasche. Also wirklich, sich am besten mit dem Scheiß nicht beschäftigen. Bringt nichts. Ehrlich, also. Gut.
Beschäftigt euch lieber nächste Woche wieder mit unserem Podcast. Und ich würde sagen, ja, teilt ihn, liked ihn oder kommentiert ja ruhig. Und wenn ihr irgendwas wollt, was wir besprechen, schreibt es da rein. Wir werden es tun. Also fast alles zumindest. Ne? Und
ja,
wir würden darüber würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr euch da oder irgendwelche Fragen habt oder so, stellt sie uns, sonst liked uns, teilt uns, empfehlt uns weiter. Das wäre nett von euch. In dem Sinne dann bis nächste Woche.
Zur Ausgabe Nummer 100.
Ja, 100. Wahnsinn.
Da bringen wir Schmankerl mit.
Ja, wir können gespannt sein. Mal schauen. Bis nächste Woche dann. Servus.
Servus.
Servus.